In der hinter uns liegenden Predigtreihe, da haben wir aus verschiedenen Blickwinkeln darüber nachgedacht, was Jesus Nachfolge bzw. was Jüngerschaft für uns heute bedeuten könnte. Heute möchte ich der Frage nachgehen, wo liegt bei all diesen herausfordernden Aspekten, die wir so betrachtet haben, eigentlich das verbindende Gemeinsame? Im Matheunterricht habe ich schon sehr früh gelernt, dass man unterschiedliche Brüche nur dann zusammenfügen kann, wenn man zuerst den gemeinsamen Nenner findet. Was ist also bei all diesen Aspekten der Jüngerschaft der verbindende gemeinsame Nenner? Ich möchte die Antwort gerne gleich an den Anfang stellen und das dann im Laufe der Predigt auch begründen. Wenn wir all das in die Waagschale legen, was über Nachfolge oder Jüngerschaft in der Bibel nachzulesen ist, dann lässt sich dieser gemeinsame Nenner in einem einzigen Satz zusammenfassen. Und dieser Satz lautet: Jüngerschaft ist gelebte Liebe. Punkt. Das wurde nicht nur in dem Interview mit Marisa schön deutlich, sondern es passt ja auch, wie wir schon gehört haben, zum heutigen Valentinstag. Es geht um die Liebe. Mir geht es heute um diese unglaubliche Liebe zwischen Gott und uns. In erster Linie über die Liebe, die er zu uns erstmal hat. Aber schauen wir mal genau hin. Was hat Jesus eigentlich wirklich gemeint, als er seinen Jüngern den Missionsfeld gab mit den Worten: Lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe? Was hat Jesus eigentlich befohlen? Hat er befohlen, die jüdischen Gesetze und Vorschriften zu befolgen? Nein, er hat mit seinen Jüngern 3 Jahre lang zusammengelebt und ihnen Gottes Erbarmen, Gnade und Liebe ganz live erleben lassen. Er hat ihnen befohlen, den Nächsten zu lieben und diese Liebe authentisch in die Welt hineinzutragen. Er hat doch gesagt: Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt. Was sollten die Jünger also den Menschen beibringen? Theorien über Gott oder dogmatische Prinzipien? Ich glaube nicht. Jesu Sendungsbefehl, geht hin in alle Welt und mache zu Jüngern, kann nichts anderes bedeuten als: Macht durch euer Vorbild alle Menschen zu Liebenden, die überall auf der Welt, wo sie leben, dem Frieden nachjagen und Liebe leben. Für mein Verständnis bedeutet das: Jüngerschaft wird nicht in erster Linie an meinem Dienst in der Gemeinde, an meiner Großzügigkeit beim Spenden oder an meinem missionarischen Eifer in Beruf, Schule und Freizeit gemessen, sondern an meiner täglich gelebten Liebe. Das ist eine herausfordernde Theorie, oder? Nein, eigentlich nicht. Weil Jesus selbst hat das so in Johannes 13, 34 gesagt. Er hat gesagt: Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, so wie ich euch geliebt habe. Und jetzt der springende Punkt: Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Die Liebe ist also das Erkennungsmerkmal von Jüngerschaft. Die vom Alten Testament her auf Werkgerechtigkeit fixierten Theologen der damaligen Zeit wollten das natürlich nicht akzeptieren. Und einer von ihnen erdreistete sich sogar, Jesus in Matthäus 22, 36 die provozierende Frage zu stellen: Lehrer, welches ist denn das wichtigste Gebot im Gesetz Gottes? Jesu Antwort hat ihn ganz bestimmt überrascht und schockiert. Zuerst antwortet Jesus ihm so, wie es der Schriftgelehrte und auch wie wir es von den 10 Geboten her erwartet hätten. Er sagt: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit deinem ganzen Verstand. Das ist das erste und wichtigste Gebot. So kennen wir es von den 10 Geboten her. Aber Das war erst die erste Hälfte der Antwort. Jesus führt nämlich fort und sagt, ein zweites Gebot gebe ich euch, das steht diesem gleich. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Was mich sehr überrascht hat bei diesem Vers, dieses Wort gleich, also das Gebot, Gott zu lieben und das Gebot, meine Mitmenschen zu lieben, gleich, im Griechischen steht das Wort homoia, da kommt unser deutsches Wort homogen her. Mit anderen Worten, Jesus sagt, Gott lieben und Mitmenschen lieben, das muss homogen sein, das muss eins sein. Da gibt es keine verschiedenen Höhen, keine Unterschiede. Das ist eine Sache. Hat mich sehr überrascht. Homogen bedeutet laut Wörterbuch gleichmäßig aufgebaut, aus Gleichartigem zusammengesetzt oder einheitlich. Ich glaube, hier gibt es für uns etwas Sensationelles neu zu begreifen. Gott lieben und den Nächsten lieben hat bei Gott den gleichen Stellenwert. Das muss erstmal sacken. Das hatte ich als Pastor viele Jahre lang auch nicht begriffen. Ich dachte damals immer, erst kommt Gottes Liebe und dann meine Liebe zu Mitmenschen. Aber Gott ist uns viel näher, als wir oft ahnen. Wundert uns das bei einem Gott, dessen Sohn über sich selbst sagt, denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen, ja sogar sein Leben als Lösegeld für alle Menschen hinzugeben? Matthäus 20 und Markus 10, 45. Wenn ich beim Lesen dieses Verses gleichzeitig die Definition von Agape aus 1. Korinther 13 hinzunehme, dann könnte dieser Vers genauso gut lauten, und das geht mir sehr, sehr nah, denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich selbst lieben zu lassen, sondern um zu lieben. Sogar bis dahingehend, dass er sein Leben als Lösegeld für alle Menschen hingibt. Johannes, der leibliche Bruder von Jesus, und ich meine, der sollte es eigentlich von seinem Bruder aus erster Hand wissen, schreibt über diese Gleichstellung der Liebe in seinem ersten Brief, in Kapitel 3, Vers 18, diese Liebe darf nicht nur aus schönen Worten bestehen, sondern sie muss sich in solchen Taten zeigen, die der Wahrheit entsprechen. Taten, die der Wahrheit entsprechen? Welcher Wahrheit? Es gibt nur eine Wahrheit, nämlich die, dass das Wesen Gottes aus Liebe besteht. Wo entsprechen Gottes Taten denn dieser Wahrheit? Ja, doch dort, wo Jesu Weg ans Kreuz auch nicht nur aus Worten bestand, sondern zu einer historischen Tat wurde. Sagt nicht Jesus selbst, niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben hingibt für seine Freunde? Unsere Taten, so befiehlt Jesus hier, sollten im Prinzip dieser Wahrheit entsprechen. Für mich fokussiert Johannes damit unseren Blick auf das wirklich Wesentliche und fasst mit dieser Aussage die ganzen Geheimnisse echter Jüngerschaft zusammen. Jüngerschaft bedeutet im Kern nichts anderes als Liebe leben. Alle anderen in der Bibel erwähnten Aspekte von Jüngerschaft sind diesem unterzuordnen und müssen sich eigentlich daran messen. Ja, das ist etwas ganz anderes, als meine Liebe zu Jesus nur durch Lieder und Gebete zu beteuern. Nicht, dass ich jetzt falsch verstanden werde. Ich will nicht Lobpreis und Anbetung in irgendeiner Weise als etwas Unwichtiges darstellen. Nein, aber für mein Verständnis kann Lobpreis nur der schöne Duft sein, dem die richtige Speise unbedingt folgen muss, um dieses Bild mal zu benutzen. Als ich das zum ersten Mal richtig begriffen hatte, da stellte sich mir eine brennende, erschreckende Frage. Jedenfalls hat sie mich damals erschreckt. Ich habe mich gefragt, könnte das sogar heißen, dass meine Liebe zum Nächsten Gott mehr bedeuten könnte als meine Liebe zu ihm? Bei dieser Frage haltet ihr wahrscheinlich erschrocken den Atem an. So ging es mir auch, als das zum ersten Mal mir ins Herz kam. Und trotzdem wage ich an dieser Stelle die Antwort, ja, das glaube ich. Und ich sage das in aller Ehrfurcht vor Gott. Wie sonst hätte Gott es ertragen können, dass sein Sohn der Schmach ausgesetzt wurde, wie ein Verbrecher am Kreuz zu sterben? Aus Liebe zu uns wurde Jesus auf Golgatha, um es jetzt mit den Worten des Alten Testamentes zu sagen, zum Allerverachtetsten der ganzen Schöpfung gemacht. Ja, aus Liebe zu uns nahm Gott Verachtung gegen sich selbst in Kauf. Wem dieser Gedanke zu schaffen macht, der kann ja mal wieder Jesaja 53 lesen. Ich zitiere diese Sätze jetzt nicht, weil ich meine, dass Gott hier etwas an unseren Gottesdiensten zu kritisieren hätte, sondern ich tue es, weil ich deutlich machen möchte, wie sehr Gott uns als Botschafter der Liebe sehen möchte und nicht nur als begeisterte Kirchengänger. In Jesaja 43 lesen wir ab Vers 1, und das könnte eine Botschaft heute sein. Da steht, wer hätte geglaubt, was uns da berichtet wird? Wer hätte es für möglich gehalten, dass die Allmacht Gottes sich auf diese Weise offenbaren könnte? Denn sein Bevollmächtigter wuchs auf wie ein kümmerlicher Spross und aus dürrem Boden. So wollte es Gott. Wir meinten, Gott habe ihn gestraft und geschlagen. Doch es war die Strafe für unsere Schuld, die ihn traf, damit wir heil werden. Er trug alles ohne zu klagen, bis in den Tod. Wer von den Menschen dieser Generation macht sich darüber Gedanken? Durch ihn wird Gott das Werk vollbringen, an dem er Freude hat. Ende des Zitats. Für mich hat schon dieser uralte Bibeltext sehr viel mit Jüngerschaft zu tun, weil er uns einen tiefen Einblick in das Herz Gottes gibt. Ja, ich glaube, dass Gott durch die Gleichstellung unserer Liebe zu ihm und unserer Liebe zum Nächsten uns noch viel näher an sich selbst heranrücken möchte, als es unsere traditionellen Gottesbilder hergeben. Gott kommt zu uns, kommt uns nah, so wie Matthias Stevens es im letzten Newsletter auch geschrieben hat. Was bedeutet das für unseren Alltag als Jesus-Nachfolger? Das bedeutet zum Beispiel, wenn mein Nachbar in einer Situation gerät, in der meine Nächstenliebe gefordert ist, dann hat meine Begeisterung für eine Gemeindeveranstaltung oder einen Lobpreisgottesdienst unbedingt zweitrangig zu werden. Warum? Weil meine Nächstenliebe absolut der bessere Lobpreis Gottes ist. Schon im Alten Testament lässt Gott seinem Volk auf sehr drastische Weise ausrichten, dass ihm Nächstenliebe viel wichtiger ist als alles fromme Getue. Wir kennen die Stelle aus Amos 5, 21. Da heißt es, der Herr spricht, ich hasse eure Feiern und kann eure Versammlungen nicht ausstehen. Eure Opfer sind mir zuwider. Hört auf mit dem Geplärr eurer Lieder. Euer Instrumentengeklimper ist mir lästig. Sorgt vielmehr dafür, dass jeder Gerechtigkeit erfährt. So steht es im Alten Testament. Vielleicht kleine Anmerkung hier. Wenn im Alten Testament von Recht und Gerechtigkeit die Rede ist, dann meint das Alte Testament dasselbe, was das Neue Testament mit Liebe meint. Jüngerschaft und Mission kann somit nicht in erster Linie bedeuten, die Völker dieser Welt theologisch oder konfessionell zu belehren, sondern Jüngerschaft und Mission bedeutet, Gottes Liebe stellvertretend und authentisch weiterzugeben. Sogar nicht nur Menschen auf diese Liebe aufmerksam zu machen, das heißt sie anzupredigen, sondern sie in der Liebe anzuleiten und durch Liebe sie zu ihrer Standardethik zu machen. Dass Menschen dorthin finden, dass Liebe das Normalste, Beste, Schönste auf der Welt ist. Der Text zeigt uns unmissverständlich, genauso wie Jesus es auch immer gepredigt hat, dass Gott in seinem Volk Botschafter der Liebe sucht. Jüngerschaft findet für ihn draußen im Lebensalltag statt, nicht in Tempeln oder Kirchen. Mandy und Matthias leben und fliegen im lebensfeindlichen Busch von Papua-Neuguinea auch nur aus diesem Grund, weil sie die Menschen dieser unentwickelten Völker wirklich lieben und diese Geschöpfe Gottes durch ihr Vorbild liebesfähig machen wollen. Ich habe die beiden direkt nach ihrem Motiv gefragt und ihre Arbeit hat mich total überzeugt, als ich sie besuchen durfte. Und was die beiden dort machen, das ist eigentlich auch unser Auftrag in Stelle oder an dem Ort, wo wir wohnen. Jede Situation, in der einer von uns Liebe im Sinne von Agape in irgendeiner Weise einem anderen Menschen irgendwie auslebt, ist praktische Jesus-Nachfolge und pure Jüngerschaft. Selbst da, wo ich noch keinen Bibelvers zitiert habe. Warum sollte Paulus sonst in 1. Korinther 13 schreiben, die Liebe ist das Größte unter allen Dingen, die wir überhaupt tun können. Größer als prophetische Rede, größer als alle Geheimnisse wissen, größer als theologisch alle Erkenntnisse haben. Ja, sogar größer als ein Glaube, der Berge versetzen kann. In den 10 Jahren meines Aufenthalts in Äthiopien habe ich genau beobachten können, dass Gemeindewachstum nur da wirklich erfolgreich war, wo gelebte Liebe zu den Menschen am Anfang stand. Was heißt das für unseren Alltag? Ich nenne mal nur ein paar Beispiele. Wenn jemand in der Kinderarbeit engagiert ist, die Kinder aber nicht wirklich lieb hat, dann ist das eigentlich nicht Jüngerschaft und das Erzählen von Bibelgeschichten macht das Ganze nicht besser. Wenn jemand irgendwie diakonisch tätig ist, die von ihm betreuten Menschen aber nicht spüren, dass er sie liebt, dann ist er nur Sozialarbeiter, aber nicht Jünger Jesu. Wenn jemand seinen Nachbarn zu einer Gemeindeveranstaltung einlädt, dieser Nachbar aber seine Liebe im Alltag nicht erlebt hat, dann ist diese Einladung unerwünschte Werbung, aber kein jüngerschaftliches Geht hin und verkündigt. Jede Mitarbeit in der Gemeinde, die nicht aus Liebe zu den Menschen geschieht, kann, wenn ich das alles richtig verstehe, auch nicht Liebe zu Gott sein und kann eigentlich nichts mit Jüngerschaft zu tun haben. Da können wir nachher mal drüber reden miteinander. Andersherum betrachtet ist auch der kleinste alltägliche Liebesdienst an irgendeinem Menschen Jüngerschaft voll im Sinne der Sendung Jesu. Auch wenn ich dabei kein Bibelvers zitiert habe. Warum? Weil der Heilige Geist durch unsere Liebe Menschen anrührt und suchend macht und die Menschen auf dieser Suche dann finden werden. Weil Gott versprochen hat, wer mich sucht, der wird mich finden. Ich erzähle mal 2 Beispiele so aus dem praktischen Leben. Da ist zum Beispiel eine junge Frau, die mittags in ihrer Büropause immer in ein ganz bestimmtes Café geht. Dort hat sie schon einige Male einen Obdachlosen beobachtet, der vor diesem Café hin und her läuft. Eines Tages stand er wieder dort, als sie ihren Kaffee trank, und nahm eine Handvoll Münzen aus seiner Tasche und zählte diese Münzen. Und sie konnte entdecken, dass er enttäuscht war, weil offensichtlich ein, zwei Münzen fehlten. Diese Frau lud diesen Obdachlosen ein und sagte: Kommen Sie an meinen Tisch. Ich spendiere Ihnen einen Kaffee und ein belegtes Brötchen. Die beiden haben sich unterhalten über ihre Mittagspause hinaus. Zum Schluss ging diese Frau nach hinten ins Lokal und sagte: Ich gehe mal bezahlen und muss auch noch auf die Toilette, weil ich muss schnell zurück zu meiner Arbeit. Als die Frau wiederkam, da lag ein Zettel auf ihrem Tisch. Auf diesem Zettel stand: Heute wollte ich mir mein Leben nehmen, aber jetzt habe ich wieder Hoffnung, dass es wirklich Lebenswertes auf dieser Erde zu entdecken gibt. Ein zweites Beispiel von Kris Kristofferson, ein weltberühmter Country-Sänger, der torkelte während eines emotionalen Tiefes an einem Sonntag betrunken und einsam durch seine Stadt, bis er aus einer kleinen Kirche den fernen Klang von Sonntagsschulliedern hörte. Diese Klänge berührten sein Herz, obwohl er sonst nie in die Kirche gegangen wäre. Diese Klänge reißen ihn aus seiner Trostlosigkeit heraus und wirken auf ihn wie das ferne Licht eines Leuchtturms. Kristofferson erzählt später auf einem Konzert, dass er in der folgenden Woche mit einem Freund in diese Kirche gegangen ist und dass ihn während des Gottesdienstes das bekannte Lied von Larry Gatling, Help me Lord, hilf mir Herr, zutiefst bewegt hat. Als der Pastor Jimmy Rogers Snow dann am Schluss seiner Predigt auch noch in die Menge hineinfragte, ob sich jemand verloren fühlte, da ging die Hand von Kristofferson wie magnetisch hoch, ohne dass er es wirklich wollte. Worauf der Pastor fragte: Sind Sie bereit, Christus zu empfangen? Dann knien Sie nieder. Und der Country-Sänger folgte der Aufforderung. Weiter erzählte Chris über dieses Ereignis: Ich schleppte eine große Menge Schuld mit mir herum. Ich war außer mir und ich konnte nur noch weinen. Dieses Ereignis wurde zum Wendepunkt in seinem Leben. Und kurze Zeit später stand Kristofferson auf dem ersten Platz der amerikanischen Hitparade mit seinem weltberühmten Country-Song Why Me Lord? Warum ich Lord? Was habe ich getan, dass du dich, mir zumindest, dass ich dich finden konnte? Meine Frage: Wer war gerade in dieser letzten Geschichte von Kristofferson eigentlich der Jünger, der im Sinne Jesu einen anderen zum Jünger gemacht hat? Der Pastor? Die Gemeinde? Nein, ich meine die Sonntagsschullehrerin, die bis heute wahrscheinlich keine Ahnung davon hat, welche Folgen ihre Liebe zu den Kindern für einen betrunkenen Passanten auf der Straße hatte. Sie hat Jüngerschaft gelebt, Liebe gelebt. Und der Heilige Geist hat das in eine herrliche Frucht verwandelt. Ich glaube, Gottes oberstes Ziel mit dieser Welt ist nicht möglich, viele Taufen durchzusetzen, viele Hauskreise zu gründen oder neue Gotteshäuser zu bauen. Solche statistischen Nachweise dienen allein uns Menschen als Bestätigung. Wofür eigentlich? Für unsere Liebe? Unserem Gott geht es um viel mehr. Er möchte die schwarzen Blutergüsse, die eiternden Abschürfungen und die aufgerissenen Wunden der vielen Seelen der Menschheit heilen. Das ist seine Herzenssehnsucht. denn das entspricht seinem Wesen, zu lieben, Zerbrochenes heil zu machen. Nachfolge und Jüngerschaft kann also nichts anderes sein, als genau das wiederzuspiegeln, oder? Nachfolge bedeutet für uns somit nicht, die Taten der Jünger in der Apostelgeschichte einfach zu kopieren. Nein, sondern Jesu Sendung zu kapieren. Wenn ein Lehrling immer nur genau das nachmachen würde, was ihm sein Meister vorgemacht hat, dann würden wir unsere Häuser heute noch aus Holz und Stroh bauen. Aber nein, wir haben was dazugelernt. Wir benutzen Materialien und wenden Techniken an, von denen unsere Vorfahren nicht einmal geträumt haben. Jesus wünscht sich von uns als seinen Nachfolgern im Jahr 2021 auch, dass wir unter der Leitung seines Heiligen Geistes neue kreative Wege gehen, auch Wege, die für seine Jünger damals oder in der Kirche vor 50 Jahren noch gar nicht denkbar waren. Und hier kommt noch ein sehr spannender Aspekt. Jüngerschaft bedeutet, zu lieben, aber gleichzeitig mit den Augen eines aufmerksamen Schülers genau zu beobachten, wie Jesus den Spagat zwischen Liebe zum Vater und Liebe zum Nächsten schafft und vorgelebt hat. Welchen Spagat meine ich? Johannes schreibt in seinem ersten Brief, wenn jemand behauptet, ich liebe Gott und dabei seinen Bruder oder seine Schwester hasst, dann lügt er. Gott gab uns nämlich folgendes Gebot. Wer Gott liebt, muss auch seinen Bruder und seine Schwester lieben. 1. Johannes 4,20. Dieser Vers steht im absoluten Widerspruch zu dem, was wir vor einigen Sonntagen aus Lukas 14,26 gehört haben. Da steht nämlich, wer nicht seinen Vater, Mutter, Frau, Kinder, Brüder, Schwestern, dazu auch noch sein eigenes Leben hasst, der kann nicht mein Jünger sein. Genau das Gegenteil. Und ich habe mal nachgeschaut, in beiden Stellen steht für Hass dasselbe Wort. So, jetzt haben wir ein Problem. Zwei total gegensätzliche Aussagen. Was nun? Ist die Bibel schizophren? Oder haben wir etwas nicht richtig verstanden, was für die Menschen damals offensichtlich klar war? Ich vermute, Letzteres trifft zu. Warum? Weil unsere heutige Bibelinterpretation sich auf eine Sprachkultur bezieht, die uns nicht nur völlig fremd ist, sondern auch 2000 Jahre zurückliegt. Man muss erst sehr lange in einer Sprache und in der dazugehörigen Kultur gelebt haben, um das Gesagte wirklich richtig zu übersetzen und zu verstehen. Sonst kann es wirklich schnell passieren, dass man zum Beispiel das Wort Kernseife mit Nuclear Soap übersetzt, was ganz anderes ist. Das hier scheinbar auftretende Paradoxum, was durch diese beiden Verse deutlich gemacht wurde. Einmal heißt es, wer nicht die anderen Menschen hasst, der kann mir nicht nachfolgen. Und dann heißt es genau das Gegenteil. Was will dieses Paradoxum uns deutlich machen? Es ist ein Hinweis auf die Grenze zwischen Vergänglichkeit und Ewigkeit. Einmal geht es um die Ewigkeit und einmal geht es um das Hier und Jetzt. Für unsere Jüngerschaft bedeutet das oder bedeutet dieser Spagat, dass wir uns auf dem Weg, auf dem langen Weg der Nachfolge, Tag für Tag immer wieder neu entscheiden müssen, worum geht es eigentlich in der augenblicklichen Situation? Geht es um unsere Beziehung zu Gott Oder geht es um unsere Nächstenliebe? Es wäre ein theologischer Fehler, wenn wir das eine gegen das andere ausspielen würden. Was will das in der Praxis heißen? Nur wenn Vater und Mutter mich von meinem ewigen Heil abbringen wollten, also mich von Jesus und seinem Heil trennen wollen, nur dann soll ich mich gegen sie wenden und für Jesus entscheiden. Da geht es um Ewigkeit, meine Beziehung zu Gott. Ansonsten bleibt gültig, ich soll meinen Nächsten lieben, so wie ich Jesus und Gott liebe. Ist dieser Unterschied ein bisschen klar? Ein Spagat, den Jesus auch aushalten musste. Es gibt Beispiele, wo Jesus selbst seine Familie hat stehen lassen, weil er gerade einen wichtigeren Dienst zu tun hatte. Wenn ich auf meine Liebe zurückschaue, ihr Lieben, dann habe ich genau an dieser Stelle sehr oft versagt, auch als Pastor. Ja, sogar meiner eigenen Familie gegenüber. Wieso? Weil ich immer dachte, mein Pastorendienst wäre als solcher der Inbegriff der Jesus-Nachfolge. Aber ich habe mich geirrt. Zusammenfassung. Jüngerschaft und Nachfolge bedeutet grundsätzlich gelebte Nächstenliebe. Warum? Weil die höchste Währung, die wir besitzen, um den Preis der Jüngerschaft zu zahlen, nicht unser Besitz oder unser Leben ist, sondern unsere Liebe. Jüngerschaft und Nachfolge bleibt immer ein Spagat zwischen der Liebe zu Gott und der Liebe zum Nächsten. Warum? Weil Jesus beides für gleichwertig, für homogen, für nebeneinander stehend deklariert hat. Ich glaube, Paulus würde heute zum Thema Jüngerschaft in Anknüpfung an das, was er in 1. Korinther 13 schreibt, wahrscheinlich schreiben, wenn ich alle Fähigkeiten eines perfekten Missionars besäße, alles für Jesus aufgeben würde und sogar mein eigenes Leben aufs Spiel setzen würde, aber die Liebe nicht hätte, so wäre ich nur ein dröhnender Gong oder ein lärmendes Becken. Denn unser Wissen über Christus Nachfolge ist Stückwerk. Wenn aber kommen wird das Vollkommene, so wird dieses Stückwerk aufhören. Wenn ich sowas begreife, kann ich nur staunen. Und als letztes möchte ich darum auch einen Vers von Paulus zitieren aus Römer 11, 33. Da schreibt Paulus: O welch eine Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes. Wie unergründlich sind seine Sichtweisen. Wie unerklärbar sein Weg. Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt? Oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Ja, ihr Lieben, ich glaube, der Schöpfer dieses Universums ist anders als alle anderen von Menschen erdachten Götter. Und seine Nachfolger wurden zu seinem Ebenbild geschaffen. Und darum kann Jesus auch die Liebe zu Gott und die Liebe, die wir Menschen mitgeben, auf eine Ebene stellen. Amen.